Das ist ja gar nicht so einfach, das zu verstehen. Wer von euch bei der Beerdigung dabei war, die ich gemacht habe, gebe ich immer gerne zu, dass das ja echt schwer zu glauben ist, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Das können wir euch zugeben. Diese Vorstellung, da kommt was, ich bin tot, ich stehe wieder auf und dann soll es auch noch viel schöner sein als vorher, ist schwer zu glauben, weil wir eben in unserer Gesellschaft nur noch an das glauben, was bewiesen ist mit Fotos, Handys, Videos oder ähnliches. Aber dass da was ist, was wunderschön ist, das ist schwer. Und wisst ihr, was noch schwieriger ist? Euch das aufs Herz zu legen. Dass ich jetzt versuche, hier euch das Herz zu öffnen gegen alle Zweifel, gegen alle Argumente dagegen, wenn ich sage, Jesus Christus ist auferstanden und dir geht's genauso, wenn du daran glaubst. Wir können natürlich hier oder ich kann hier die ganz fromme Kiste abziehen und schön liturgisch von Gott und dem Glauben reden, aber das möchte ich nicht, weil mir das ein Herzensanliegen ist, euch das allen heute nochmal mitzugeben. Auch die sagen, hey, ich glaube doch schon dran, brauchst du mir nicht mehr erzählen. Doch, wir brauchen das immer wieder und müssen uns selbst auch mal dran erinnern, dass es so ist. Auch für Christen ist der Gedanke eben schwer. Wir denken immer, wir glauben daran, aber wenn wir wirklich davor stehen, jemanden verlieren oder selber im Sterben liegen, ist es auch für uns ein schwerer Gedanke. Kommt es jetzt wirklich oder nicht? Das Schöne ist, Jesus verspricht es. Schön ist, wenn jemand sagt, hast du ein Beweis dafür? Ist schon mal jemals einer von den Toten zurückgekommen? Da kann ich sagen, ja. Das ist das Schöne. Es gibt einen Beweis. Nur das Problem ist, daran zu glauben. Weil es gibt ja kein Foto, wurde nicht mitgefilmt. Auf YouTube kann man kein Video sehen, wie Jesus aus dem Grab aufsteht. Und dann würde jeder glauben. Dann wird jeder glauben. Aber dieser eine Punkt ist der wichtigste überhaupt. Ist Jesus auferstanden oder nicht? Weil wenn er auferstanden ist, ist alles wahr. Wenn er nicht auferstanden wäre, ist völlig egal, ob wir an Gott glauben oder nicht. Weil wenn es kein Leben nach dem Tod gibt, ist es für uns alle egal, was wir hier machen. Wir können uns benehmen wie die letzte Sau und es hätte keine Konsequenzen. Es hätte keine Konsequenzen. Ich könnte Günther das Portemonnaie klauen, ich könnte ihn schlagen, ich könnte ihn umbringen. Würde keine Rolle spielen. Aber wenn Gott da ist und wenn Jesus auferstanden ist, dann zählt alles, was ich hier mache. Und die Bibel sagt halt, was wirklich zählt. Und das ist der Glaube an Jesus Christus. Gott macht es uns so einfach. Glaub dran und du kriegst dieses Leben nach dem Tod. Und unser Verhalten, das ist eine andere Kiste. Wie wir dann leben, ob ich Günther ausraube oder umbringe, das ist nochmal davon losgelöst. Ja, unsere Taten spielen auch eine Rolle, aber nicht die entscheidende. Das ist Jesus Christus. Und ich lege euch das heute ans Herz. Ich hatte bei Buß und Betag, weil dabei war, einen tollen Vergleich gefunden, den ein Bischof aus den USA macht. Und er sagt, eigentlich haben wir wirklich drei Leben. Könnt ihr überlegen. Katze hat 9, ihr habt 3. Das Erste, und das haben wir alle gemeinsam, könnt ihr euch nicht rausreden, wir haben alle 9 Monate circa, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, im Bauch unserer Mutter verbracht. Das war schön, oder? War schön, ne? Alte Fotos, Erinnerungen, tolles Leben. Ja, aber macht euch das mal klar, das war ja wirklich schön. Immer in der Nähe von der Person, die ich vertraue. Es ist warm, es ist dunkel, es ist geborgen. Ich kann gar nicht viel falsch machen, weil ich habe keinen Bewegungsspielraum, also eigentlich wunderbar. Zweiter Lebensabschnitt, das Leben hier. Ein Tag bis älteste Person, die ich nachgegoogelt habe, 123 Jahre, Japanerin, ist inzwischen verstorben. Das ist der älteste Mensch, der bekannt war. Also ein Tag, 123 Jahre, das ist die Spanne, die unser zweites Leben maximal dauern kann. Und dann Nummer 3, sagt die Bibel, gibt es das ewige Leben nach dem Tod. Und zwischen allen Leben gibt es einen schweren Übergang. Geburt, die Eltern freuen sich vielleicht, die Frau nicht ganz so, die hat Schmerzen bei der Geburt. Aber habt ihr euch schon mal überlegt, wie es dem Baby geht? Das Baby muss doch denken, ich sterbe. Rausgequetscht, verlässt die gewohnte Welt, alles war schön und warm Und jetzt werde ich da rausgeschmissen und komme in eine Welt, die kalt ist. Das grelle Licht von der Geburtsstation blendet das Kind direkt in die Augen und denkt, ich will wieder zurück. Ich habe überhaupt keinen Bock, hier zu sein. Die Eltern, hey, super, Vater fällt vielleicht in Ohnmacht vor Freude. Und das Kind denkt, nö, ich will wieder weg hier. Und der zweite Übergang ist auch nicht so schön. Von unserem Leben, wir müssen sterben, durch den Tod ins dritte Leben. Ich freue mich nicht darauf. Schütteln, ich auch nicht. Das ist nicht schön, ich habe Angst, genau. Ich habe Angst davor. Und das wird das Baby auch denken bei der Geburt. Jetzt geht's raus, ich habe keine Wahl. Ich habe Angst. Aber was spricht denn dagegen, dass es nicht wirklich so ist? In der Physik gibt es ja den Energieerhaltungssatz. Energie wird nur umgewandelt, Energie geht nicht verloren. Guckt euch mal jetzt an, Winter, Frühling, Sommer. Ein Baum, wenn man den nicht kennen würde, dass er im März, im April wieder ausschlägt, dann würden wir sagen, ist tot. Da ist nichts mehr, kommt kein Leben mehr. Gott hat überall in seiner Welt Hinweise versteckt, dass es etwas gibt, obwohl man es nicht ahnt. Ob das Physik, Mathematik ist, Naturwissenschaften, überall ist seine Handschrift zu erkennen, dass es so ist. Ist es denn wirklich so unglaublich, dass es das Leben nach dem Tod gibt? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich ahnen wir es. Selbst die Menschen, die nicht an Gott glauben, denken oft, wir kommen in den Himmel. Aber die Bibel sagt halt, was wichtig ist, damit man dabei sein kann. Und das ist der Mensch, der Sohn Gottes, der am Kreuz hing. Mike Tyson, habe ein Interview gesehen bei der Predigtvorbereitung, ist ja bekannt, hat er gerade wieder gekämpft. Mike Tyson, Boxer, sagte beim Interview einfach, wenn ich tot bin, bin ich tot. Ja, wie er das so manchmal sagt. Ich bin tot, aus, Schluss, bin nur noch Staub, weg. Das ist traurig. Weil die Bibel sagt was anderes. Und das sollte uns nachdenken bringen. Einer meiner Lieblingsmathematiker, 1623 geboren, Blaise Pascal, Franzose, war immer kränklich, mit 39 leider verstorben, aber ein Mensch, der tief geglaubt hat an Gott, der hat Folgendes gesagt, ich setze lieber auf meinen Glauben an Jesus und irre mich, als dass ich darauf mich verlasse, dass Jesus nicht da ist, nicht an ihn glaube und am Ende meiner Zeit stelle ich fest, ich habe mich geirrt. Er lebt doch. Mathematiker halt, er sagt, ich nehme lieber die größte Wahrscheinlichkeit und habe ein gutes Ende, als dass ich auf das Falsche setze und stelle nachher fest, ups, da ist ja Jesus doch, der lebt ja wirklich. Und dann habe ich das verpasst, weil ich nicht an ihn geglaubt habe. Mark Tyson sagt, das Leben ist nach dem Tod tot. Ich sage euch mal, was Paulus als Gegensatz dazu schreibt. Er weiß auch, sein Leben geht zu Ende und hat eine andere Idee, wie es weitergeht. Timotheus 4, Verse 7 bis 8, könnt ihr selber nachlesen. Dort steht, ich habe den guten Kampf gekämpft, das Leben. Ich bin am Ziel des Wettlaufs, zu dem ich angetreten bin. Gesundheit. Ich habe den Glauben bewahrt und unversehrt weitergegeben. Nun warte ich auf meinen Siegeskranz, mit dem der Herr, der gerechte Richter, mich an seinem Gerichtstag belohnen wird. Und nicht nur mich, sondern alle, die sehnlich darauf gewartet haben, dass er kommt. Und mit nicht nur ich, sondern alle könntet ihr auch gemeint sein. Wenn ihr glaubt. Was hindert dich daran zu glauben? Was hindert sie daran zu glauben? Zu viele Zweifel, zu viele Enttäuschungen, zu viele Verletzungen, zu viel Schuld. Was sind die Mauern, die im Weg stehen, dass man glaubt? Ja. Ich habe feststellen müssen, Menschen glauben, wenn sie aufgeben. Ich kann nicht mehr. Dann reißen sie selber alle Mauern ab, dass sie mit Gott Kontakt aufnehmen. Wer Angst hat vor dem Tod, der hat genau das Richtige. Weil diese Angst treibt uns eigentlich zu dem hin, der den Tod besiegt hat. Ist mir der Tod völlig egal? Suche ich nicht nach Halt. Habe ich keine Angst? Suche ich nicht nach tröstenden Worten. Aber ich glaube, wir haben alle Angst. Heute Morgen, meine Frau sagte, oh, hier im Rücken tut es mir weh. Heute Morgen frage ich dann, und? Tut es immer noch weh? Und sie sagte, da denke ich nicht mehr dran. Ich versuche das zu verdrängen. Nicht an den Schmerz zu denken. Und so machen wir das auch mit dem Tod. Wir sagen einfach, ich habe Angst. Oh, ich denke einfach nicht mehr dran. Aber wir sind ja alle in so einer Art Fluss, der fließt, ob wir wollen oder nicht, langsam auf diesen Hollywood-mäßigen riesigen Wasserfall zu. Und wir treiben und treiben und tummeln uns im Fluss und denken, das Leben ist schön, aber ahnen nicht, dass der Wasserfall am Ende immer näher kommt. Bis es dann soweit ist. Und dann versuchen wir dagegen anzuschwimmen. Und dann fallen wir runter. Und Jesus will uns aus diesem Fluss rausholen. Jesus will uns rausholen, an den Haaren herausziehen. Und sagt, hab keine Angst. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Ganz konkret. Und ganz konkret auch immer die Vorstellung, was es gibt in diesem Leben nach dem Tod und was nicht. Das Erste ist das Wichtigste. Es gibt keinen Tod mehr. Es gibt auch keine Tränen mehr. Es gibt auch kein Leid mehr. Schöne Stelle Offenbarung. Bei den Beerdigungen immer zum Schluss am Grab lese ich diese Bibelstelle vor. Gott ist bei mir. Es gibt nichts mehr, was uns in diesem zweiten Leben das Leben schwer gemacht hat. Das ist schön. Das ist gut zu wissen. Und die Anleitung, die ich euch mit aufs Herz lege heute, wie ihr dabei sein könnt, wenn ihr sagt, ich bin dabei. Wenn ich euch heute frage, habe ich bei Buß und Betag schon gemacht, seid ihr dabei im Leben nach dem Tod? Könnt ihr das jetzt einfach sagen? Könnt ihr sagen, ja, ich glaube an Jesus und deswegen weiß ich, wenn ich sterbe, aber habe ich keine Lust drauf, müssen wir nicht zu diskutieren, darüber diskutieren, aber ich weiß, wohin ich nachher gehe. Und ich weiß, da gibt es eine Wohnung, ein Haus, da ist mein Namensschild schon dran, weil Jesus hat es schon vorbereitet. Kannst du heute sagen, können Sie sagen, da gibt es eine Wohnung, wo mein Namensschild dran ist, dass Jesus diese Wohnung für mich schon vorbereitet hat. Die Anleitung, wie ihr zu dieser Wohnung kommt, gibt Paulus wunderbar, wie ich finde, im Römerbrief Kapitel 10, Vers 9. Die Anleitung lautet wie folgt. Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Das war's. Anleitung zu Ende. Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Schöne Worte, Pastor Gommlich. Ja, toll. Ein bisschen Trost kriege ich damit. Aber sprecht ihr die Worte? Das Schöne ist ja, wir können Kontakt aufnehmen mit Jesus, obwohl wir Zweifel und Fragen haben, und dann beginnt die Reise. Dann beginnt der Glaube. Viele denken immer, ich muss voll Vertrauen, hundertprozentig überzeugt sein von allem, was in der Bibel steht. Auch was Jesus betrifft, brauche ich keine Fragen mehr haben. Erst dann kann ich zu Jesus kommen. Und ich sage euch, das ist genau das Falsche. Wenn da eine Angst ist im Leben, eine Sorge, eine Not, könnt ihr jetzt schon hingehen und Jesus ansprechen und sagen, ich kann es alleine nicht, ich brauche dich. Ich bekenne, du bist der Sohn Gottes, du bist auferstanden von den Toten. Und dann fühlt es sich vielleicht nicht so an, aber dann bist du gerettet. Aber ich sage dir, es fühlt sich so an. Problem ist nur, dass wir zu viel denken und das nicht aussprechen mit dem Munde, so heißt es ja bei Paulus. Man spricht es nicht aus, weil man nicht daran glaubt. Aber ich sage euch, wer das tut, der wird es merken, dass es ein Unterschied wird. Im Leben, im Glauben. Gerade heute auch. Wenn wir an unsere Verstorbenen denken. einfachste Spruch, der funktioniert zu Jesus, der einzige Gebet, was funktioniert, wo wir es hundertprozentig wissen, ist der Verbrecher am Kreuz, der Jesus, bitte denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sagt, alles klar, das war's. Also es geht noch nicht mal um fromme, tolle Formulierungen, die hier oben schweben, irgendwie vom Papst oder ähnliches, sondern es geht um einen einfachen Typen, der richtig missgebaut hat, einen Schwerverbrecher, sonst wird er nicht am Kreuz hängen. Der sagt einfach, Jesus, denke an mich und das genügt. Kein frommes Geschwafel, sondern danach kriegt er die Garantie, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und das wünsche ich dir und ihnen auch, dass du diese Zusage von Jesus kriegst. Und wenn du dann nur sagst zu Jesus, denk an mich, dann reicht das. Mach es heute und Jesus sagt es zu dir heute. Sag es auf deinem letzten Tag und es geht auch. Aber wer weiß schon, wann sein letzter Tag ist? Das ist das Problem mit dem Aufschieben. Ruhig ein bisschen mutig sein, ruhig den Mathematiker raushängen lassen, Blaise Pascal, und sagen, ich setze mal lieber auf Jesus, weil es steht in der Bibel. Und ich kenne so viele, die daran glauben, die können doch nicht alle doof sein und verrückt. Ich mache das jetzt einfach. Einer unserer Professoren, ein Dr. Mann aus Hermannsburg, bei dem ich studiert habe, war so ein staubtrockener Jurist, ich habe die Story schon mal erzählt. Und der war nie so zu haben für, ich glaube an Jesus und ja, mein Herz ist erfüllt, war er nicht der Typ für. Staubtrocken, Jurist. Und der saß irgendwann im Gottesdienst, die Geschichte habe ich erst nach seinem Tod erfahren von jemandem, der ihn kannte. Und da war ein schwarzer Prediger und richtig so mit Herz und Leben und überhaupt und Jesus. Und dann ging er durch die Reihen und fragte jeden nach der Reihe immer so, na, wie steht's, glaubst du an Jesus Christus, dass er dein Retter ist? Und der kam immer näher zu diesem staubtrockenen Juristen und ich möchte wissen, was in Dr. Mann vorgegangen sein muss. Auf jeden Fall kam er dann zu ihm und fragt ihn richtig voll Leidenschaft, und glaubst du auch an Jesus Christus, dass er gestorben ist und ein Retter ist? Und dann sagt er, wie so ein kleines Junge, so, ja, ich glaube. Und dann erzählt er das später der Person, die mir das erzählt hat, und dann sagte er, das hat sich richtig gut angefühlt. Ja? Aber nur, weil er es mal ausgesprochen hat. Er hat das vorher auch, obwohl er eben Theologe war auch, alles für Theorie gehalten. Aber in dem Augenblick, wo er es ausgesprochen hatte, hat es einen Unterschied gemacht, hat ihn das mit Freude erfüllt. Und darum geht es letztendlich ja auch in unserem Predigttext. Klingt so ein bisschen komisch, Psalm 126, ein Wallfahrtlied. Aber es geht darum, dass wir in diesem zweiten Leben mittendrin unterwegs sind. Wir sind in Bewegung. Ob wir es wollen oder nicht. Und wir steuern aufs Ende zu, ob wir wollen oder nicht. Wie bei der Geburt. Das Baby hat nach 9 Monaten keine Wahl. Und wir haben auch keine Wahl. Der Tod steht uns bevor. Es gibt hier in der Kirche, selbst vor dem Bildschirm weltweit, keine einzige Ausnahme, die dem Tod entgehen wird. Der Einzige, der das geschafft hat, war Jesus. Und wenn du dich an diesen Typen hältst, an Gottes Sohn, geht sie genauso. Das ist das Versprechen Gottes. Glauben musst du's. Aber ich verrate eben dieses Geheimnis, dass wer mit Gott Kontakt aufnimmt, hier mit dem Mund, mit dem Herzen, mit Gedanken und benutzt den Namen Jesus, der öffnet bei Gott die Tür. Weil Gott sich durch Jesus, er hat sich damit festgelegt, wer mit dem Namen meines Sohnes ankommt, den lasse ich rein. Da kannst du noch so viel missgebaut haben in deinem Leben. Wenn du zu Gott kommst mit dem Namen Jesus, ich komme mit deinem Sohn, dann lässt Gott dich rein. Selbst wenn er vorher über deinem Leben mit dem Kopf geschüttelt hat, sagt, das ist wohl nichts, ne? Voll in den Sand gesetzt. Und dann kommst du mit Jesus zu Gott, deswegen sagt Jesus, betet in meinem Namen. Dann lässt Gott dich rein. Selbst wenn er es vorher nicht wollte. Deswegen, ich habe euch jetzt ganz viele kleine Brocken mitgegeben, wo ihr garantiert Zugang zu Gott und zum Glauben findet. Und die Bibel spricht ganz oft, oder an einigen Stellen zumindest, von dem sogenannten Buch des Lebens. Da stehen alle drin, die dieses gesagt haben. Jesus, denke an mich. Oder Jesus, ich gebe dir mein Leben. Schön notiert, muss ein dickes Ding sein. Das Buch des Lebens. Und da stehst du drin, wenn du das aussprichst. Und dann bist du gesichert. Da wirst du auch nicht so schnell wieder ausradiert. Versteht mich richtig. Am Donnerstag hatte ich ein Gespräch und ich wurde wieder daran erinnert, dass ganz viel im Weg steht im Glauben. Streng erzogen worden im katholischen Glauben. Und da war nichts von dieser Hoffnung und von dieser Liebe zu spüren, sondern immer nur der erhobene Zeigefinger, die Angst, was falsch zu machen. Und wenn man was falsch macht, dann eben das dagegen tun, Rosenkranz beten, tausend Ave Marias oder was weiß ich. Ständige Angst, wenn ich es nicht richtig mache, hat mich Gott nicht lieb. Aber ich wurde daran erinnert, auch wenn manchmal Predigten vielleicht hartherzig sind oder zumindest rüberkommen, das soll nicht so sein, das darf nicht so sein. Weil Gott lädt dich doch ein. Ihr habt aufgepasst bei den 10 Jungfrauen, ne? Der lädt alle ein. Die haben es verbockt. Eingeladen seid ihr alle. Zum Hochzeitsfest seid ihr alle eingeladen. Es gibt mehrere Erzählungen von Jesus. Das ist was Schönes. Und davon möchte ich Werbung machen. Dass es sich lohnt, an Jesus zu glauben, dass es schön ist. Und deswegen sagt der Psalm auch, wer mit Gott unterwegs ist, der ist wie ein Träumler. Das ist einfach schön. Das fühlt sich gut an. Aber ich will euch auch nicht die Tränen verschweigen. Da heißt es eben auch, die mit Tränen sehen. Auf dem Weg mit Gott gibt es natürlich Tränen, aber das sind nicht nur Trauertränen. Es sind nicht nur schmerzvolle Tränen, es sind auch Freudentränen dabei. Aber mit denen sehen wir etwas aus. Und das ist das, was wir machen müssen. Wer das schon erlebt hat, dass Jesus wirklich da ist, der muss sehen. Selbst mit seinen Tränen. Ich finde die Menschen immer besonders beeindruckend, die sagen, mir geht's richtig schlecht, ich liege im Sterben, ich habe eine Krankheit, die wird nicht wieder weggehen, die wird bald in den nächsten Jahren spätestens im Tod enden. Aber ich habe so eine Freude im Glauben an Jesus Christus, das können Sie sich nicht vorstellen. Und es sind nicht wenige. Und es ist nicht nur Theorie, das sind die Sachen, das sind Brocken aus meinen Gesprächen, die E-Mails, die ich schreibe, die Leute, die zuschauen, die mir schreiben, die das sagen. Ich habe Tränen in dieser Welt, es ist richtig beschissen, ich weiß nicht mehr ein und aus, mein Haus ist abgebrannt, das war ein Beispiel. Ich liege seit Jahren im Krankenhaus und warte auf meinen Tod, aber ich habe Freude, weil Jesus Christus lebt. Das stimmt. Deswegen diese Umarmung Gottes, die kommt am besten rüber bei der Erzählung von Jesus beim verlorenen Sohn. Sohn haut ab, kommt dem Vater entgegen, aber der Vater, und dafür ist Gott bekannt, steht auf, rennt ihm entgegen und nicht der erhobene Zeigefinger, bitte. Sondern was macht er? Was macht er? Er nimmt ihn in den Arm. Der Vater nimmt den verlorenen Sohn, der sich wie der Letzte benommen hat, der Strafe verdient hat, der Ärger verdient hat, der einen Einlauf verdient hat, der nimmt ihn als erstes in den Arm. Und dieses Bild halte bitte fest. Hört nicht auf Hassprediger. Hört nicht auf mich, wenn ich manchmal zu hartherzig predige, weil das ist das Ding, dass Gott euch einlädt, weil er euch in den Arm nehmen will. Darum geht's. Und wer das erlebt hat, soll davon weitererzählen. Mit Freudentränen oder mit Tränen des Schmerzes und dann doch immer zu sagen, ich bin unterwegs. Es ist ja ein Wallfahrtslied. Glauben heißt unterwegs sein. Aber auch wissen, dass dieses zweite Leben irgendwann endet. Und beim Unterwegssein muss ich das finden, was mir am Ende den Rettungsring zuwirft und mich da rausholt. Das ist der Job, den wir haben. Vom ersten Tag unseres Lebens bis zum 123. Geburtstag. Irgendwo dazwischen landen wir, jeder von uns. Bis dahin müssen wir finden, was uns diesen Übergang garantiert, das Leben schenkt nach dem Tod. Ist das wirklich so unglaublich? 500 Zeugen, sagt die Bibel, haben es gesehen. Wenn ihr es nicht glaubt, geht dem bitte auf den Grund, und zwar mit kritischen Fragen. Löchert die Bibel, löchert andere Menschen, die daran glauben, fragt sie danach. Die Bibel sagt an so vielen Stellen, es gibt dieses ewige Leben und es lohnt sich und es ist schön, es ist so schön, dass es keine Worte gibt, außer eben Paradies. Paradies. Ein Land, wo Milch und Honig fließt. Und Jesus ist der Schlüssel. Da kommt keiner drum rum, weil die Bibel es immer wieder wiederholt. Jesus sagt es selber, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben.